Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, ihr könnt euch ja noch erinnern, an der Generalkonferenz, das heißt an der Weltsynode unserer Freikirche in Amerika, in Atlanta, teilzunehmen. Hab da ein bisschen was gelernt über kulturelle Unterschiede, allein schon, wenn man da durch die Gänge geht, wenn man sich mit den verschiedenen Leuten unterhält. Das war eine ganz tolle Sache. Und ich erinnere mich an ein Gremium, wo ich mich nicht wehren konnte, da hineingewählt zu werden. Wenn man Delegierter ist, gibt es ja auch verschiedene Wahlgremien. Und wir mussten Wahlvorschläge erarbeiten für unser Weltfeld hier, also Namensvorschläge für bestimmte Posten. Und so machten wir uns an die Arbeit. Viele von euch kennen das auch aus dem Gemeindealltag. Ernennungsausschuss nennt sich das, also ein verschwiegenes Gremium, was guckt, wer ist für welchen Job geeignet, wen möchten wir ansprechen. Und angeführt wurde das von einer der Vizepräsidentinnen der GK. Ich glaube, ist die einzige weibliche Vizepräsidentin, Ella Simmons. Eine Frau, die ich sehr, sehr schätzen gelernt habe mit ihrer ruhigen, aber doch bestimmten Art, dieses Gremium zu leiten, zumindest am Anfang. Nachher hat sie es dann an uns wieder übergeben, als die ersten Kandidaten dann auch schon bestätigt waren. Und ich erinnere mich eben an diese Situation, wo wir über bestimmte Namen sprachen und um Eignungen, um Qualifikationen und wer könnte was machen, wer wäre für was ansprechbar. Und wir Europäer natürlich immer fragten, wie alt ist denn diese Person? Ne? So mit dem Hintergedanken, wir wollen es nicht machen wie damals in der Sowjetunion, dass wir immer nur so 80-Jährige wählen. Wie alt ist denn diese Person? Auch mit dem Hinblick darauf, Mensch, wenn er bald wieder in Rente geht, lohnt sich das denn dann auch, den zu wählen? Und wie ich merke so ein bisschen, dass sie da sehr unzufrieden war mit dieser Frage. Und irgendwann kam sie dann auch damit heraus und sagte, Mensch, ich will anerkennen, dass es die kulturellen Unterschiede zwischen Amerika, wo ich arbeite, und hier in Europa gibt. Aber nur damit ihr das wisst aus meiner Perspektive, es ist verboten, diese Frage zu stellen bei uns. Man darf diese Frage nicht stellen, denn die Eignung zählt. Das ist genauso gut, wie wenn man fragen würde, welcher Rasse gehört er an? Ist er männlich oder weiblich? Das sind Fragen, die stellt man nicht. Man fragt einfach nur, kann der das, was wir wollen? Und ich fand, es ist eigentlich eine positive Seite gewesen des amerikanischen Pragmatismus, dass man sagt, kann derjenige und will der das? Und trauen wir ihm das zu und das reicht. Die anderen Faktoren sind für uns überhaupt nicht wichtig. Und so kamen wir dann auch zu guten Ergebnissen. Und ich habe mir das auch mich daran erinnert, als ich letzte Woche durch die Stadt ging, also diese Unabhängigkeit vom Alter. Und dann sah ich einen Mann auf einem top-schicken Mountainbike, so eins, wie ich es gerne hätte. Oder ich weiß nicht, ob das ein Mountainbike ist, aber so ein richtig schickes Rad mit allem drum und dran. Von oben bis unten in Sportkleidung, Sonnenkorbhörer auf, diese modernen Dinger jetzt in bunt, ne? Und er war bestimmt 70 oder 75. Und er cruiste da durch die Altstadt. Und ich dachte, das fand ich total cool. Ich dachte, ich meine, man ist nur so alt, wie man sich selber macht. Der hatte Spaß da auf seinem Rad. Und diese Gedanken, diese Unabhängigkeit vom Alter ins Geistliche übersetzt, und darum geht es uns ja heute. Das finde ich hier in diesem Abschnitt, den wir gehört haben, den ihr gerne auch aufgeschlagen lasst, weil ich hier und da nochmal Bezug nehme. Diesen Abschnitt, wo Mose in den Dienst gerufen wird. Und wir sehen, wenn wir das nochmal aufmerksam lesen, wir haben nur das halbe Kapitel gelesen, aber wir müssen eigentlich das ganze und noch das darauf folgende Kapitel lesen, dass dieses in den Dienst rufen für Gott ein hartes Stück Arbeit war. Es war nicht so, wie wir uns das vorstellen, so wie SpongeBob immer sagt, ich bin bereit. Nein, so war es nicht, es war ein bisschen schwerer. Da ging einiges an Dialog hin und her und ich habe mir mal die Stellen rausgesucht, an denen Mose sich zu Wort meldet. Das sind ja lange Passagen, wo Gott ihm, sagt, was er gerne vorhätte und dass er ihn gebrauchen kann und so. Und an drei Stellen, zumindest in diesem Abschnitt, nachher geht es noch weiter, in diesem Abschnitt, an drei Stellen stellt Mose Fragen oder meldet sich zu Wort. Und diese interessieren mich, weil sie auch klären und uns sagen, welche Voraussetzungen sind für Gott hier wichtig, für dieses in den Dienst nehmen, in den Dienst stellen. Moses Leben ist ja laut Überlieferung der Bibel leicht in drei Teile aufzugliedern, recht gleich lange Teile sogar. Wir wissen, dass er circa die ersten 40 Jahre, das erste Drittel seines Lebens am Hofe verbracht hat, des Pharao in Ägypten, bis dann ein kleiner Zwischenfall passierte oder auch ein großer für ihn, er musste flüchten, überstürzt, geht dann in die Wüste 40 Jahre lang, hütet er als Hirte die Schafe seines Schwiegervaters in der Wüste, das ist die Situation, in der wir ihn hier antreffen. Und schließlich wissen wir, dass er die nächsten 40 Jahre seines Lebens mit diesem Auftrag verbrachte, das Volk Israel auszuführen und in dieser Reise lange zu begleiten bis zu seinem eigenen Lebensende. Das heißt, die größte Aufgabe in seinem Leben, auf die er sein ganzes Leben vorbereitet wurde, ohne es selber zu wissen, beginnt als zwei Drittel seines Lebens um sind. Und wenn wir die durchschnittliche Lebenserwartung heute in Deutschland zugrunde legen, dann wäre das bei mir als Mann mit knapp 52 Jahren, also das heißt in 7 Jahren für mich, für die Frauen natürlich ein bisschen später, weil die älter werden, mit 55. Mose war also ungefähr 80 Jahre. Wenn zwei Drittel um sind, geht's erst richtig los. Die Arbeitgeber in unserem Land haben das noch nicht verstanden. Sie sehen das anders. Mose sah das auch anders. Mose hat mal den Eindruck, er befand sich so auf dieser langen Zielgerade zur Rente, so wie er argumentiert. Und sagt, Mensch, so schlecht war mein Leben gar nicht als Hirte hier. Das muss jetzt nicht nochmal sein, nochmal irgendwie was Neues anzufangen. So scheint es. Und Gott fragt ihn aber nicht nach seinem Alter. Aber fangen wir mal an mit diesen drei O-Tönen von Mose, was ihn bewegt. Das Erste, was wir ihn sagen hören, das redet er nicht zu Gott, sondern zu sich selber. Er befindet sich in der Wüste. Der Leser weiß bereits, da ist er schon eingeweiht, dass der Engel des Herrn, wie es im Text heißt, in der feurigen Flamme dieses Dornbusches erscheint. Er weiß es noch nicht. Er sieht nur etwas Außergewöhnliches. Aber, und das ist der Punkt hier, etwas ist in ihm noch hellwach. Und das ist das, was Gott nutzt, wo er ansetzt. Das ist der Hebel, den Gott ansetzt, vorsichtig, um Mose wirklich zu begegnen, um diese einmalige Begegnung stattfinden zu lassen. Und vielleicht ist es auch schon so eine Art erster Einstellungstest. Was ist das? Mose sagt, das ist der Vers 3, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Glaubt man nun all denen, die uns die Bibel erklären wollen, im naturwissenschaftlichen Gewand, mit deren Erkenntnis meist etwas unbeholfen, dann ist das so, als Mose sich hier gesagt haben sollte, aha, ein Dictamus albus aus der Familie der Rutaceae, dessen außergewöhnliche Absonderung ätherischer Öle durch den Brennglaseffekt zur Selbstentzündung geführt hat. Hat er wahrscheinlich nicht so gesagt. Aber was sich zeigt an diesem Vers, ist, dass Mose mit seinen 80 Jahren Lebenserfahrung, darunter auch eine königliche Ausbildung am Hof des Pharao, dass er nicht die Leier anstimmt, die leider viele von uns dann irgendwann drauf haben oder die man von manchen mutmaßlich Lebenserfahrenen hört. Kenne ich, habe ich alles schon gehabt, ist auch nichts Neues, alles schon gesehen. Und das Stichwort hier, das erste Stichwort bei dem ersten O-Ton des Mose, heißt einfach nur Neugier, Wissbegierde, Wissensdurst. Ich will hingehen und will sehen, was los ist. Das heißt, nicht nur seine Sinne sind noch hellwach, sondern er will dazulernen, er will gucken, er will checken, was da los ist, er ist neugierig. Und wenn wir heute euch als Taufjubilare feiern und auch angehört haben schon, dann bewegt uns ja als Jüngere und vielleicht auch als Ältere und auch als Anfänger im Glauben die Frage, wie bleibt man jung im Glauben? Wie bleibt man im Glauben jung? Wie erhält man sich den Glauben ein ganzes Leben lang? Und ich meine, die erste Antwort darauf, die der Text hier gibt, in der Gestalt des Mose, lautet wissbegierig sein. Ein Wissensdurst sich bewahren. Und hier ist diese Neugier, die wirklich beschrieben wird, ist der Einstieg in die neue Lebensphase im Leben des Mose. Und das soll für mich die erste Lektion sein, die ich für mich lerne aus diesem Abschnitt. Nicht aufhören zu lernen, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, hinzugehen, zu überprüfen. Das war eigentlich so der Anlass, warum es dann zu weiterem Austausch zwischen Gott und Mose kommt. Dann kommen wir zum Zweiten. Vielleicht wird Mose sich in den späteren Jahren, in den eher schwierigen, in den düsteren, mühevollen Abschnitten dieser großen Aufgabe mit jenem Volk, häufiger gesagt haben, wäre ich doch damals an dem Dornbusch einfach vorbeigelatscht. Und in den hellen Momenten wird er bestimmt gedacht haben, der Dornbusch, das war eine tolle Aktion Gottes. Genau auf mich zugeschnitten, um mich an dem Punkt zu fassen, wo ich bereit war, ihm zu begegnen. Aber noch an dieser Stelle ist er weder an dem einen noch an dem anderen Punkt. Gott weiht ihn recht präzise in dieser Begegnung und mit wenigen Worten in seine Pläne ein und er endet sinngemäß mit den Worten, und du bist der Mann, den ich dafür ausgesucht habe. Das ist ja so eine lange Dramaturgie. Er sagt, das will ich machen und das soll alles passieren. So als ob Mose sagt, toller Plan, ne? Klasse. Aber am Ende endet das und du bist derjenige, der ihn durchführen soll. Und da hören wir Mose zum zweiten Mal, wie er was sagt. Und er stellt eine Frage direkt an Gott. Und sie fängt an mit, wer bin ich? Wer bin ich? Man könnte den Satz auch noch kürzer zusammenfassen. Heute würden wir einfach nur sagen, wer ich? Und sicherlich kann man hinter dieser Frage auch eine Aussage sehen, die zwischen den Zeilen steht. Eigentlich sagt er damit, bin ich nicht. Ist eine rhetorische Frage. Kann ich nicht, aber danke der Nachfrage, es ehrt mich sehr. Gott hat aber eine große Aufgabe und er hat Mose sich ausgesucht. Und das ist der Unterschied zwischen einer geistlichen Aufgabe und dem Arbeitsmarkt, an dem man sich bewirbt. Erstens, die wenigsten bewerben sich auf geistliche Aufgaben. Zweitens, wenn man sich an den Arbeitsmarkt begibt, sagt man, das bin ich, das kann ich. Das wird ja mal beigebracht in so Seminaren, wenn man sich bewirbt. Man muss sagen, auftreten und sagen, das bin ich und das kann ich. Ich kann mich erinnern, als meine steile Karriere in einem Weltkonzern begann, ich hatte nämlich einen Studentenjob beim Daimler-Benz in Stuttgart und stand dort an so einer Maschine. Ein paar Tage lang immer nur Teil rein, Knöpfchen drücken, Teil raus. Teil rein, Knöpfchen drücken, Teil raus. Irgendwann kam der Vorarbeiter und sagt, Meier, können Sie auch löten? Ne? Können Sie auch löten? Handlöten. Ich habe gedacht, du musst weg von dieser Maschine. Also habe ich ihm gesagt, logisch kann ich löten. Ich kann alles. Ne? Konnte nicht löten. Aber ich war mir sicher, ich kann es lernen. Dann hat er gesagt, gut, Meier, komm mit. Ich zeige dir, neuer Job. Und das heißt also, wenn man so eine Karriere in so einem Weltkonzern machen will, wie ich das damals machte, Also von der Maschine bis zum Handlöter habe ich es gebracht. Dann muss man sagen, bin ich, kann ich. Und das ist hier aber ein bisschen anders bei Mose. Er sagt, bin ich nicht, kann ich nicht. Und als Prediger, der oft der Erste ist, der Kandidaten fragt oder auch Leute anspricht, ob sie irgendwas machen möchten in der Gemeinde, kenne ich diese Antwort auch. Auch von mir selber. Bin ich nicht, kann ich nicht. 80 Jahre war der Mann, man fragt sich, hatte der nicht genug Selbsteinschätzung? Wie war es mit seiner Selbsteinschätzung? Ne? Konnte er seine Fähigkeiten nicht auch klar benennen? Von den äußeren Umständen war er genau geeignet. Er konnte die Sprache da unten in Ägypten, kannte die Kultur in- und auswendig. Es war sein Volk, er bewegte sich in beiden Welten. Und es war sicherlich nicht das erste Mal, dass er vor einen Pharao trat, kannte die Etikette am Hof. Er hatte die formale Ausbildung, also von den äußeren Umständen würde man sagen, klasse, der ist ja super geeignet. Er sieht sich selber nicht so. Aber nehmen wir an, dass er es wirklich ehrlich meint, dass er sich darin nicht sieht. Er hält sich nicht für fähig, er meint, er kann das nicht. Wird seine Neugier, sein Wissensdurst reichen, um etwas grundlegend Neues über sich selbst zu lernen? Und das ist das Zweite, nämlich in der Frage, wer bin ich, steckt eigentlich die Frage, wie sieht Gott mich? Ist nicht die wahre Perspektive auf mein Leben die Perspektive Gottes geistlich gesehen und nicht die Perspektive, die ich einnehme? Ist das nicht sogar die Definition von Christsein, dass ich lernen will, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht und nicht nur so, wie ich meine, mich sehen zu müssen? Das heißt, in Mose, diesem von außen gesehen vielleicht auch Gescheiterten, diesem Hirten mit den Voraussetzungen, die wir genannt haben, aber sieht er den Befreier seines Volkes. Und ich habe mich gefragt, was sieht er in euch? Was sieht er in mir? Sehe ich mich so, wie er mich sieht? Will ich das überhaupt herausfinden? Habe ich vielleicht Angst davor? Es geht nicht darum, ob du mit 50, 60 oder 70 oder noch mehr Jahren Gemeindezugehörigkeit auch geistlich auf Rente gehen kannst. Sondern es geht immer darum, und das ist wirklich ungeachtet des Alters, wie sieht Gott mich? Welche Aufgabe hat er für mich? Die Neugier, mit der Mose sich diesem brennenden Dornbusch näherte, wünscht sich Gott von uns in Bezug auf unser Leben. Dass ich bereit bin, die Frage zu stellen, was hast du mit mir vor? Was ist meine Aufgabe? Wer bin ich in deinen Augen? Will mich sehen, so wie du mich siehst. Er bekommt auf diese Frage eine nur kurze Antwort, aber es ist eine Antwort, die sicherlich auch Zeugnis über euer Leben ablegt im Rückblick. Sinngemäß lautet die Antwort, ich will mit dir sein. Ich werde bei dir sein. Ich bin mit dir. Ich glaube, das ist immer das Stärkste, was rauskommt in dem, was ihr schildert oder auch nicht geschildert habt, aber in eurem Leben passiert ist, dass man irgendwie sieht, das hat sich bestätigt. Er ist dabei gewesen. Und für Mose nennt Gott als Zeichen dafür, dass er zusammen mit dem aus der Gefangenschaft befreiten Volk auf diesen Berge opfern will. Das soll das Zeichen sein, du wirst auf diesen Berge opfern. Und Mose wird sicherlich auch später zurückgedacht haben, als das so weit war, als er da stand mit dem ganzen Volk und als sie die ersten Opfer darbrachten, als das Heiligtum vielleicht gerade gebaut war und schon so viel Weg gegangen war, wird er sich an diese Stelle zurückerinnert haben und sagen, Mensch, er hat es mir angesagt, das soll das Zeichen sein, ich bin mit dir gewesen, dass jetzt genau das passiert, was Gott angekündigt hat. Zum Dritten. Mose stellt noch eine weitere Frage. Das ist interessant, dass er diese Frage erst stellt, nachdem er die Frage nach seiner eigenen Identität, wer bin ich, geklärt hatte. Und er fragt Gott, auch hier sinngemäß übersetzt, und wer bist du? Und wer bist du? Der Text scheint ja nahezulegen, dass Mose das nur fragt, weil er wissen möchte, was genau er den Israeliten sagen soll, wenn er hingeht. Was soll ich denen denn sagen? Ich komme dahin. Wer hat mich denn geschickt? Aber auch hier lese ich zwischen den Zeilen, dass er das nicht nur fragt nach dem Motto, was soll ich denn sagen, wenn ich da hinkomme, sondern er will es auch selber wissen. Er muss selber diese Gewissheit haben, für wen er da unterwegs ist. Wer bist du, der du aus dem brennenden Dornbusch zu mir sprichst? Wer bist du, dass du denkst, einem 80-Jährigen, der alles schon hinter sich hat, könntest du noch einen Auftrag zutrauen? Wer bist du in meinem Leben? Und es gibt Menschen, die meinen, man dürfe Gott so eine Frage nicht so stellen. Immerhin sei ja Gott Gott und dann darf man ihn nicht einfach so fragen, wer bist du eigentlich? Muss er sich denn erst uns ausweisen? Aber in unserem Leben, ob wir das verbal tun in diesen Worten oder in anderen oder auch nicht, stellen wir Gott diese Frage ständig. Und auch ihr als Taufjubilare habt sie sicherlich an bestimmten Punkten eures Lebens immer wieder in eurem Leben gestellt. Und wenn es auch nur an euch selber war, wer ist der? Was macht der eigentlich genau? Und das ist der Punkt, wo es zu einer tiefen Begegnung und auch Offenbarung Gottes kommen kann. Die Frage wird gestellt von Menschen, die wie Mose auch neugierig sind. Auch hier spielt die Neugier auch wieder eine Rolle. Wer bist du genau? Von Menschen, die nach Sinn fragen, die ihre Sehnsucht äußern können, zumindest in Fragen kleiden. Mose wollte erfahren, um es, was es sich bei diesem brennenden Dornbusch handelt. Das war nur die Sachebene. Dann wollte er mehr über sich selber wissen, wie Gott ihn sah. Das könnte man die Identitäts- oder die Persönlichkeitsebene nennen. Aber nun ist er noch weiter neugierig und er will wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Und das ist die Ebene, wo es zur Begegnung kommt. Wo Gott sich offenbart, in der sich der Kreis schließt und Gott beginnen kann, Großartiges durch ihn zu bewirken. Und wir auch diese fantastischen Verse haben, wo er selber sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt, dieser Gottesname, der nicht ausgesprochen werden darf im Judentum, mit diesen vier Buchstaben, der wird an dieser Stelle offenbart, der wird gegeben. Das ist ganz bedeutsam. Wir haben euch ja als Taufjubilare ein bisschen ausgefragt. Wir sind auch neugierig. Wir wollten wissen, was hat euch bis hierher gebracht? Wie habt ihr den Glauben am Leben erhalten? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ein paar haben wir ja gehört. Die Geschichte der Berufung des Mose aber stellt Fragen an uns alle, von denen ihr genauso wenig ausgeschlossen seid durch eure Erfahrungen oder durch euer Lebensalter wie der andere von uns. Die Frage lautet immer wieder in solchen Geschichten, und hier ist sie ganz deutlich, was antwortest du heute, wenn Gott dir sagt, bist du bereit für ein weiteres Abenteuer? Bist du bereit für ein weiteres Abenteuer? Denn darum geht es hier. Wissbegierig sein, lernen, wie Gott mich sieht, immer wieder zu fragen, wer Gott eigentlich ist, das sind die Zutaten eines abenteuerlichen Lebens mit Gott. Das sind die Voraussetzungen, damit Gott durch uns Dinge bewegen kann. Ob das nun ein Auszug aus Ägypten ist oder das Kümmern um die Enkel oder das Engagement in der Gemeinde oder im Stadtteil oder der unschätzbare Dienst betender Menschen, die im Hintergrund die ganze Gemeinde zusammenhalten, ohne dass sie es vielleicht manchmal merkt. Aber es geht dem immer die Frage voraus, bist du bereit für ein weiteres Abenteuer? Und das lehrt mich diese Mose-Geschichte, dass Gott die Möglichkeiten sieht, nicht die Begrenzungen. Und das will ich hier lernen. Und deswegen antworte ich bin bereit und ich hoffe, ihr könnt euch mir anschließen. Amen.